Wie ist ein Leben, in dem man einfach mal macht, in dem man sich austestet und in dem Scheitern wirklich okay ist? Wenn dich das interessiert, dann ist dieses Interview heute mit Christin Herrmann, 29 Jahre alt und freie Journalistin aus Berlin, genau das Richtige. Christin nimmt uns mit in ihr Leben, zeigt, was sie bisher schon alles gemacht hat und wo sie tatsächlich auch an eine echte Grenze gekommen ist. Ich wünsche dir viel Spaß mit Einmal bis zur Decke strecken. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Suchst du Ideen und Inspirationen, wie du dein Leben aktiv und sinnvoll so gestalten kannst, dass es leichter und schöner wird? Irgendwas geht immer. Lass dich einfach überraschen. Ich wünsche dir dabei jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich selbst und in die Zukunft. Ich bin Julia Peters und heute habe ich dir was ganz Besonderes mitgebracht. Ich habe es nämlich geschafft. Ich habe eine Journalistin interviewt. Ich habe also quasi mal die Seiten getauscht, was sehr spannend war. Und mein Interviewgast ist Christin Herrmann. Christin Herrmann ist Ende 20, lebt in Berlin, ist selbstständige Journalistin und schreibt unter anderem für Spiegel Online Bento. Und so sind wir auch Anfang des Jahres in Kontakt gekommen. Da hat nämlich Christin eine Expertin für das Thema Selbstmarketing gesucht. Und jetzt habe ich den Spieß sozusagen herumgedreht, weil mich ihre Lebensweise, ihre Lebensgeschichte interessiert hat und vor allen Dingen auch, wie sie es immer wieder schafft, in diesem Beruf als Selbstständige aktiv zu bleiben. Die Folge ist dann auf alle Fälle super für dich geeignet, wenn du vielleicht selbstständig bist und auch mit der Corona-Krise gerade viel zu tun hast. Wenn du Tipps bekommen möchtest, wie du Selbstfürsorge betreiben kannst als Selbstständige oder Selbstständiger, wenn du auch mal eine Inspiration bekommen möchtest, wo so jemand sein Vertrauen herholt. Und ja, wenn du auch vielleicht dich einfach mal dafür interessierst, wie spannend es sein kann, wenn man wirklich gänzlich aus seiner Komfortzone herausgeht. Denn das hat Christin getan und sie hat dafür sogar einen Preis bekommen. Einmal bis zur Decke strecken. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem wunderbaren Interview mit einer ganz tollen Frau. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Heute habe ich die Christin Herrmann zu Gast hier im Podcast. Da freue ich mich total drüber, weil Christin nämlich ein ganz spannender Mensch ist. Und warum ich das glaube, das werdet ihr gleich alles hören. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Christin, erzähl einfach du selber mal, wer bist du, wo kommst du her?
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Genau, Christin Herrmann, 29 Jahre alt. Ich arbeite im Moment als freie Journalistin in Berlin, habe mich vor knapp anderthalb Jahren selbstständig gemacht hier, habe vorher als Redakteurin in Bremen bei einer großen lokalen Tageszeitung gearbeitet. Da habe ich auch mein Volontariat gemacht. Beschäftige mich vor allen Dingen so mit sozialpolitischen Themen, finde so gesellschaftliche Entwicklungen sehr spannend. Bin in Bremerhaven aufgewachsen, wollte aber immer schon eine ganze Weile mal in Berlin wohnen und hatte das Glück, dass mein Partner gesagt hat, ja, er zieht mit und jetzt sind wir erstmal hier.
In der schönen Hauptstadt, ganz weit weg hier vom Westen in Köln, Genau auf der anderen Seite mehr oder weniger. Ne? Super schön. Ja, wir haben uns über deinen Beruf auch kennengelernt hier Anfang des Jahres. Du hast mich, glaube ich, übers Internet aufgegabelt, ne, und hast jemand gesucht zum Thema Selbstmarketing war es ja, Selbstmarketing, genau. Selbstständigkeit. Du hast da eine besondere Reihe auch geschrieben gehabt damals, glaube ich, ne, wo du für Zeitungen was geschrieben hast.
Das war für Spiegel Online, für Bento. Das ist ja so die Redaktion, die sich vor allen Dingen jungen Lesern widmet. Und da hatte ich eine kleine Mini-Kolumne, nenne ich es mal, zum Thema Selbstständigkeit. Also ich habe die Leser quasi auf meine Reise mitgenommen. Wie verlaufen eigentlich so die ersten Monate? Wir haben es ein Jahr lang gemacht. Wie verläuft so das erste Jahr meiner Selbstständigkeit? Welche Themen wären da wichtig? Und da habe ich mich eigentlich für fast jeden Teil mit einem Experten oder einer Expertin zusammengetan und habe dann mal gefragt, Mensch, worauf muss man denn da achten? Und habe dann aber so ein bisschen immer aus meiner Perspektive auch erzählt, genau.
Ja, Und ich weiß noch, das war total schön irgendwie. Ich meine, das war ja auch, war ja eine Kontaktaufnahme aus dem Nichts raus. Und danach haben wir uns dann schön vernetzt. Und dann bin ich dir immer wieder gefolgt und so. Gerade auf Instagram fand ich ganz spannend. Ja, und dann kam Corona ins Land, ne? Was ja für viele Selbstständige, also meine Branche ja auch, aber gerade für euch selbstständige Journalisten auch echt ein Klopper war, ne? Wie waren die letzten Monate da für dich jetzt?
Ja, nicht einfach. Also du sagst es, es ging ja vielen so, oder geht immer noch vielen so. Und bei mir war das eben auch so. Wir waren zu der Zeit, als es eigentlich so richtig losging, war ich mit meinem Partner in Südostasien, auf Bali gerade und wollte mir da eigentlich eine schöne Zeit machen, ein paar Wochen, genau, und hatte auch tatsächlich zwei Aufträge auch dort. Und ja, dann mussten wir holter die Polter abbrechen und zurück und sehen, dass wir noch irgendwie nach Deutschland kamen. Und dann ging es tatsächlich, wie bei vielen eben auch, los, dass viele Aufträge abgesagt worden sind. Einige Geschichten konnte man so gar nicht mehr realisieren, weil es einfach nicht mehr in die Zeit gepasst hätte, wurden geschoben. Wie gesagt, Sachen wurden abgesagt. Und es ist so ein bisschen bei mir in der Branche so das Paradoxe eigentlich in der Corona-Zeit haben die Medien eigentlich für viele nochmal so an Bedeutung gewonnen, weil viele sich nochmal mehr informieren wollten. Das wurde, ja, hat irgendwie nochmal einen anderen Stellenwert bekommen. Gleichzeitig ist es aber so, ist ja nun hinlänglich bekannt, meiner Branche geht es schon lange nicht mehr so gut, vor allen Dingen den Print- und Online-Medien auch, und die sind vor allen Dingen viel auf Anzeigenkunden angewiesen. Und ja, weil es eben vielen Unternehmen schlecht geht momentan, haben viele ihre Anzeigen zurückgenommen. Dadurch ja, ist viel eingebrochen, was bedeutet, dass viele Redaktionen, also teilweise ganze Redaktionen aufgelöst werden gerade, dass viele feste Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Und ja, da natürlich das schwer zu rechtfertigen ist, da Aufträge noch auszulagern an Freiberufliche wie mich. Deswegen ist da ganz viel eingebrochen. Das führte erstmal so dazu, dass ich in einer ziemlichen Schockstarre die ersten Wochen war, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich habe über einen Artikel geschrieben darüber, wie sich Startups jetzt in der Krise neu erfinden müssen und da ganz schnell handeln. Und ja, fand das ganz toll, wie die es so schnell gemacht haben, wie die da gehandelt haben, und war aber gleichzeitig so, dass ich gesagt habe, Mensch, bin jetzt erst so kurz selbstständig, ich bin eigentlich mit dem ersten Jahr jetzt ganz zufrieden, es lief soweit, wie ich das wollte, und ich habe mich ja auch ganz bewusst für meine Tätigkeit entschieden und habe mich am Anfang so ein bisschen schwer damit getan zu sagen, Mensch, muss ich mich jetzt auch neu erfinden, muss ich da in andere Branchen vordringen, und habe die Zeit dann erstmal genutzt, ja, um mich tatsächlich so ein bisschen weiterzubilden, viel zu lesen, und dann darüber jetzt so die letzten Wochen erstmal dahin gekommen zu sagen, wo kann ich meine Fähigkeiten tatsächlich, da haben wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten, genau, kann ich meine Fähigkeiten noch in anderen Bereichen einbringen, und stoße da jetzt gerade so ein bisschen vor. Und so seit Juni merke ich, dass es so langsam wieder nach vorne geht, und das gibt natürlich Auftrieb, aber es war keine einfache Zeit und ist nach wie vor keine einfache Zeit.
Ich glaube, da geht es dir wie vielen anderen Selbstständigen gerade auch insgesamt, ne? Also, und gleichzeitig ist es vielleicht ja nochmal was anderes, wenn ich überlege, wie viele Jahre ich jetzt schon selbstständig bin, dann greifst du natürlich nochmal auf ein anderes Set an Erfahrungen zurück, ne? Und bei dir war es jetzt noch relativ frisch. Was hat dich denn, 2019 war es, glaube ich, ne? Hast du gesagt, du machst dich selbstständig. Was hat dich denn, erstmal, was hat dich diesen Beruf ergreifen lassen, fände ich mal ganz spannend zu erfahren. Und dann, warum Selbstständigkeit? Also, man könnte mir auch angestellt weitermachen, ne? Gibt ja vielleicht auch genug Möglichkeiten.
Also vielleicht zu der ersten Frage, ja, was hat mich eigentlich Journalistin werden lassen? Es war relativ schnell klar, relativ früh klar auch bei mir. Tatsächlich schon während meiner Schulzeit habe ich so meine ersten, ganz klassisch, meine ersten Praktika gemacht bei Zeitungen. Das hat mir sehr viel gefallen. Ich fand, das finde ich bis heute unheimlich spannend, dass man so viele unterschiedliche Leute kennenlernt. Ich habe vorhin mal so ein bisschen für mich reflektiert, und tatsächlich ist es auch so, ja, dass man selbst so Stück weit die Welt ein bisschen mehr versteht, vielleicht weil man so viele unterschiedliche Leute kennenlernt, die man sonst eigentlich, von denen man gar nicht erfahren hätte. Das finde ich sehr, sehr spannend, und das hat mich früh begeistert, dass da kein Tag wie der andere ist, und ja, ich ganz viel lernen kann dabei auch und gleichzeitig auch die Chance habe, Leute aufzuklären über tolle Projekte, spannende Menschen oder auch über Missstände aufzuklären und da ja etwas mit meiner Stimme bewegen zu können. Und habe mich dann relativ schnell dafür entschieden, habe dann zwar noch studiert nebenbei, Politikwissenschaft, weil das natürlich irgendwie dann dazugehörte, dass man irgendein Fach noch studiert, war aber, ja, muss tatsächlich sagen, also bin da im Nachhinein gar nicht so zufrieden mit. Man hat mir immer abgeraten, Journalismus zu studieren, weil man von einem Fach eine Ahnung haben sollte und viel dann im Volontariat lernt, was ja meistens noch mit dazugehört, was man noch 2 Jahre bei der Zeitung macht, und muss aber im Nachhinein sagen, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr auf mich und ja, meine innere Eingebung hätte hören sollen. Genau, habe das aber nebenbei dann tatsächlich durchgezogen, habe aber schon während des Studiums sehr viel bei der Zeitung, wo ich dann später auch gearbeitet habe, nebenbei gejobbt, viele Artikel geschrieben, erste Erfahrungen gesammelt. Also ich habe dann da, bin da fest angestellt worden nach dem Volontariat und war da sehr, sehr zufrieden, muss man sagen. Ich hatte nette Kollegen, ich hatte relativ viele Freiheiten auch, durfte auch mal größere Projekte machen, tatsächlich mal auch ins Ausland fahren, größere Dossiers betreuen, was gar nicht so selbstverständlich ist in der heutigen Zeit, und war sehr zufrieden. Aber hatte immer so, weil ich ja auch relativ lange da schon gearbeitet habe und früh gearbeitet habe, immer so ein bisschen den inneren Drang, ich möchte noch mal gucken, was so geht. Ich möchte noch mal mit anderen Menschen zusammenarbeiten und einfach mich selber auch so ein bisschen austesten. Mein Vater hat immer gesagt, einmal bis zur Decke strecken. Und das war immer so ein Leitspruch, der unsere Familie so ein bisschen begleitet hat. Ganz ohne Druck, aber einfach mal ausprobieren, was geht so. Und wenn es nicht klappt, dann halt wieder eine Stufe zurück. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber ja, einfach mal probieren. Und das hat mich so angetrieben. Und wir sind jetzt noch relativ ungebunden, mein Partner und ich. Wir haben keine Kinder. Das macht das natürlich vielleicht auch nochmal, die Entscheidung beeinflusst das, aber genau, das war bei uns halt noch nicht der Fall, und da haben wir gesagt, so, jetzt oder nie. Und bin auch tatsächlich immer in die Selbstständigkeit reingegangen, habe gesagt, das ist auch in Ordnung, wenn ich scheitere, das ist okay, ich möchte es einfach mal ausprobieren eine Weile. Und auch tatsächlich, das kommt noch hinzu, hatte ich immer Arbeitszeiten, mit denen ich nicht mir vorstellen konnte, wie das mal irgendwann mit einer Familie funktionieren soll. Es war halt, also man hat, wenn man um 18 Uhr fertig war mit dem Text, dann war es gut. Und wenn der Text aber dann noch nicht fertig recherchiert war, dann ist es auch mal 22 Uhr gewesen. Also man hatte nie so eine Verlässlichkeit da drin. Und das hat mich auch immer sehr bewegt, wie das irgendwann mal werden soll. Genau.
Ja, das heißt, du hast ja, also wenn ich dir so zuhöre, bist du zum einen, du bist ein Grenzgänger, oder? Du gehst auch mal so, bist so richtig... Ja. An Schmerzpunkte, ne? So. Mhm. Und ganz früher schon ein gutes Gespür dafür, was dir gut tut, was dich interessiert. Mhm. Und auch schon sehr früh ein Bewusstsein dafür, wie Lebensgestaltung insgesamt sein soll, ne? Also schon den Gedanken zu haben, naja, mit Familie, 22 Uhr nicht so prickelnd, und dann schon zu überlegen, das Leben dann anders zu gestalten gezielt. Sehr schlau, sehr früh, sehr schlau. Ich bin ja ein paar Jährchen älter, aber so rückblickend, ich glaube, es ist gut, in dem Alter wirklich viel auszuprobieren und das alles zu machen und auch mitzunehmen und auch mal wirklich so an der Grenze zu gehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Ja, so eine Grenze. Grenzgängerin bist ja wirklich. Ne? Wir haben eben, als wir uns hier eingewählt haben, ich mache das Ganze jetzt über Video und für den Podcast ist nachher nur die Tonspur. Und als ich das Video eben gestartet habe, war die Christin, glaube ich, ganz überrascht, weil ich hier mit Tränen in den Augen saß, weil ich diesen preisgekrönten Artikel von dir ganz frisch vorher gelesen habe. Und das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Und ich glaube, das war auch eine krasse Grenzerfahrung. Magst du mal ein bisschen was darüber erzählen, auf welchen Artikel ich mich da gerade beziehe? Was hast du da getan?
Das ist schon tatsächlich ein paar Jahre her, aber hatte ich dir vorhin auch gesagt, bewegt mich auch immer noch sehr. Ich durfte Ende 2016 mit einem Rettungsschiff im Mittelmeer, das Geflüchtete rettet, mitfahren. Bin da tatsächlich sehr, sehr spontan irgendwie auch reingestolpert, muss man sagen. Ich hatte einen Termin für meinen damaligen Arbeitgeber mit dem Gründer von SOS Mediterranee, das heißt die Hilfsorganisation, mit der ich mitgefahren bin, und habe da den Gründer Klaus Vogel interviewt. Der war in Bremen zu Gast, und das war, ist oder ist ein Mann, der sehr eindrücklich seine Themen vermitteln kann. Das hat mir sehr imponiert. Und der hat mir gesagt, ja Mensch, wir sind sehr immer offen für Journalisten. Auch Sie, auch der hat dann gesagt, ja, auch Lokalzeitungen dürfen da gerne mitfahren. Überlegen Sie sich das doch mal. Und dann war ich eigentlich relativ schnell begeistert von der Idee und wollte da gerne mehr erfahren. Und hatte dann einen Chefredakteur zu der damaligen Zeit, der solche Projekte zum Glück sehr unterstützt hat. Und habe das dann relativ schnell spontan irgendwie fix gemacht und durfte dann ein paar Wochen später da mitfahren. Wir sind von Sizilien aus gestartet und dann war ich 2 Wochen tatsächlich mit auf diesem Rettungsschiff. Und das kann man eigentlich ganz schwer in Worte fassen, was da passiert ist. Also es war lange Zeit gar nichts, und was ja eigentlich gut ist, weil man sagt, Mensch, man sieht dann niemanden, kein Schlauchboot oder kein Holzboot im Meer schwimmen mit Menschen. Trotzdem ist da, waren die ersten Tage bei allen so eine Anspannung, weil man ja weiß, die Leute starten irgendwie, findet man sie, wo findet man sie? Und ich habe dann insgesamt 2 Rettungen miterlebt. Die eine war relativ harmlos, muss man sagen. Die Leute waren erst ein paar Stunden auf dem Meer unterwegs. Wir haben die relativ früh gefunden. Und die Rettung verlief auch relativ problemlos. Und hatten dann aber eine Mission mit dabei, die war wirklich sehr grenzwertig, wo Leute schon lange im Wasser waren, wo das Schlauchboot schon gesunken ist, teilweise Menschen panisch ins Wasser gesprungen sind.
Wahnsinn.
Und das mitzuerleben, das vergisst man nicht. Und so diese Machtlosigkeit, die man als Journalist ja in dem Moment hat, man ist ja Beobachter und kann da relativ wenig helfen und sieht dann, wie die Leute da alles riskieren, um anderen Menschen das Leben zu retten. Das war sehr, sehr eindrücklich. Und ich habe ja auch in diesem Artikel dann beschrieben, dass man danach irgendwie seine Rolle so ein bisschen verliert auch und gar nicht aufrechterhalten kann, dass man natürlich in einem sehr kleinen Rahmen, aber trotzdem irgendwie versucht mitzuhelfen, so gut es geht, da Essen zu verteilen und den Leuten Wasser zu reichen und irgendwie mit denen auch zu sprechen, wie es ihnen geht. Das war eine sehr krasse Erfahrung, die ich da gemacht habe und die ich auch tatsächlich, habe dann danach mit einer Handvoll Leuten Kontakt gehalten, habe die auch 2 Jahre später für ein weiteres Dossier nochmal wieder in Italien besucht, was aus denen geworden ist, und habe auch zu einer Familie, die mittlerweile in Stuttgart lebt, immer noch Kontakt. Das ist sowas, das lässt einen nie los, das ist so ein Erlebnis im Leben, das bleibt einfach. Ich bin sehr dankbar, dass ich das mitmachen durfte.
Also ich werde den Artikel in die Shownotes auf alle Fälle reinhängen, den Link dazu. Mhm. Sie nannten mich Schwester, heißt der Titel, und mich hat das ganz tief berührt. Also es war auch, wie du das, die Vielschichtigkeit, ne? Was sieht man, was passiert in dir, was passiert mit den Menschen? Sehr nachdenklich, auch wenn es nicht lange war, ne, so vom zeitlichen Umfang her, aber glaube einfach unfassbar intensiv. Also das ist, und das kann man wirklich, also ich finde es fantastisch geschrieben. Also für meine Begriffe Danke. Nicht ohne Grund auch einen Preis bekommen, ne? Das ist schon
Dankeschön.
Großes Kino. Was macht sowas mit einem? Verändert einen das dann im Berufsbild? Lässt sich das anders arbeiten danach?
Also ich glaube, dass man vielleicht, da haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen in der Einleitung, dass es vieles einen nicht mehr so schockt. Also dass man bei manchen Sachen denkt, mein Gott, es ist nicht so schlimm. Wenn man so dieses Grauen erlebt hat, was da teilweise herrscht, dann steigert man sich vielleicht selbst in einige Dinge nicht mehr so rein und sieht es etwas gelassener. Das hat es, glaube ich, mit mir gemacht. Und tatsächlich, dass man, auch so, wenn man jetzt noch die Nachrichten beobachtet, das ist ja irgendwann die Stimmung sehr gekippt. Am Anfang waren alle sehr für diese Rettungsmission. Dann standen die lange sehr in der Kritik. Im Moment wird relativ wenig darüber überhaupt berichtet, obwohl da immer noch viel passiert, muss man sagen. Und da hat es mich irgendwann relativ zornig gemacht, also sowohl im Berufsleben als ja auch privat, wenn man sich mit Leuten teilweise darüber unterhält, stand ja immer im Raum, das darf man ja auch alles hinterfragen, aber unterstützt man da die Schlepper? Aber im Endeffekt, wenn man da vor Ort war, geht es um Menschenleben und es geht darum, Menschen zu retten und um mehr nicht. Und das hat mich schon, so was das Thema betrifft, sehr geprägt, ja.
Ja. Mehr nicht ist gut, ne? Es ist sehr, sehr viel.
Ja.
Es hat auch manchmal so ein bisschen was, ich glaube, wenn man aus der Ferne auf diese Themen draufschaut und einfach Zahlen sieht, das ist so, das berührt einen nicht. Aber ich glaube, wenn man wie du wirklich das von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und dann nochmal anders in Kontakt war, dann bekommen, mein jetziger Kontext, Corona wird sicherlich viel verdrängender einfach, ne, in der Berichterstattung und so. Aber auch Corona-Tote-Zahlen bekommen ein anderes Gesicht, wenn man dabei gewesen ist. Ne?
Also absolut.
Ich denke, das ist hier schon, ja, Wahnsinn. Ey, ich war positiv überrascht, als ich auf den Artikel gestoßen bin. Das wusste ich ganz am Anfang gar nicht und habe dann eine Parallele tatsächlich festgestellt, weil ich 2015 auch halt in Kontakt gegangen bin, hier mit einer syrischen Familie auch. Und die haben tatsächlich im Boot gesessen vor Griechenland, aber nicht so lange und nicht so dramatisch. Also für die ist das alles gut gegangen. Die haben wirklich viel Glück gehabt. Mhm. Ja, und da ist dann jetzt im November vergangenen Jahres ist dann einer der Brüder von der Mutter, die zurückgeblieben ist, ist dann in einem Fliegerangriff gestorben. Und das hat mich dann vor Weihnachten ersten Mal sehr nachdenklich gemacht, wo ich dachte, so eigentlich geht's uns verdammt gut. Was auch immer ist jetzt gerade, uns geht's verdammt gut.
Ja. Ja, das ist so.
Ja, definitiv. Kommen wir nochmal auf dieses Berufsbild zurück. Gab es irgendwie sowas wie eine tiefere Idee, warum du Journalistin werden willst? Und gibt es da eine Verbindung auch zu dieser Mission, damit aufs Boot zu gehen? Was treibt dich da an? Wofür machst du das?
Nein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in meiner Kindheit oder in meiner Jugendzeit irgendein Erlebnis hatte, was mich so geprägt hat, wo ich sagen muss, ich will unbedingt Journalistin werden. Das war nicht so. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen so reingerutscht und habe gemerkt, das ist total was für mich. Mich interessieren einfach Geschichten von Menschen. Ich höre unglaublich gerne zu auch und höre mir das an, was Leute zu erzählen haben und bin dann tatsächlich nach und nach da so reingewachsen und hatte ich ja vorhin schon mal angefangen zu beschreiben. Ich finde das unglaublich spannend, dass man auch jetzt in der Selbstständigkeit, ich kann eigentlich festlegen, Thema XY oder Person XY finde ich total spannend. Ich möchte gerne mal was, möchte mich mal mit dieser Person unterhalten. Damit geht es ja schon los. Und dann habe ich als Journalistin die Möglichkeit, da anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. Und normalerweise sagen die Leute dann auch, ja, mache ich. Die haben natürlich dann auch einen Nutzen davon. Und dann trifft man sich und kann da eine ganze Menge Fragen stellen, die man sonst eigentlich wo man sonst vielleicht gar nicht so in Berührung kommen würde. Und das finde ich nach wie vor sehr spannend und tatsächlich auch dieses, wenn da was ganz, ganz schief läuft, dann habe ich die Möglichkeit, darüber zu berichten und da auch vielleicht die Situation zu verbessern oder zumindest darüber aufzuklären. Das finde ich sehr spannend. Oder ja, mit dieser Situation im Mittelmeer, da passieren ganz schlimme Sachen und ich habe dann eine Stimme, die ich diesem Thema verleihen kann und informiere da Leute drüber und kann das selber ein bisschen mitgestalten. Das finde ich sehr spannend.
Spannend. Mal sehen, was du noch alles an Geschichten ausgraben wirst in Zukunft. Ne? Ja. Da ist ja eine ganz große Neugier auch dahinter, ne? auf Menschen, aufs Leben.
Ja.
Fantastisch. Ich habe in dem Podcast sind so drei Themen, um die es hier immer wieder so kreist. Das eine ist so, wofür mache ich eigentlich was? Also das ganze Thema Purpose. Dann ist so das Thema Vertrauen ist ein großes und auch das Thema ja Self-Care. Also was tust du für dich? Beim Thema Vertrauen, wenn ich dir zuhöre, ich finde das unfassbar mutig. Also ich weiß nicht, ob ich mich das alles in dem Alter getraut hätte. Ich komme jetzt aus dem Beamtenhaushalt, da ist so Selbstständigkeit war sowieso ganz weit weg. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich getraut hätte, auf so ein Boot zu gehen. Wo holst du dir dieses Selbstvertrauen her? Wo kommt das Vertrauen her, dass du sagst, ich mach das?
Ja, da habe ich auch länger drüber nachgedacht, so im Vorfeld. Und tatsächlich hatte diesen Spruch eben schon mal gesagt, hat total geprägt, dieses einmal bis zur Decke strecken. Das war immer wieder Thema, ich bin auch ein Mensch, der zweifelt oft und sagt, Mensch, kann ich das eigentlich, sollte ich mir das jetzt zutrauen? Und dieser Spruch hat einen immer wieder begleitet. Einfach versuchen, einfach einmal bis zur Decke strecken und fällt es von alleine wieder hinunter oder ist, ne, dann, wenn es nicht klappt, dann ist es so. Aber ich bin, glaube ich, ein Mensch, würde das sehr bereuen, wenn ich gewisse Sachen nicht ausprobiert hätte und würde mir dann irgendwann Vorwürfe machen, Mensch, warum, nur weil du dich nicht getraut hast. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb, zu sagen, Mensch, komm, und auch immer wieder so aus der Komfortzone auszubrechen und zu sagen, ich traue mich das jetzt, damit ich mir das nicht irgendwann vorwerfen kann. Und ja, ich habe auch ein Umfeld um mich herum, muss ich sagen, die viel unterstützen, also die immer, wo keiner blockt und sagt, Mensch, wie kannst du nur? Da bin ich sehr dankbar für eine Familie und auch einen Partner, die immer gesagt haben, go for it. Und wenn nicht, ich habe so dieses, ich habe so darüber nachgedacht und dachte, ja, Mensch, was kann mir denn passieren? Also die Fallhöhe ist bei mir relativ gering. Nun habe ich auch noch keinen Hauskredit, den ich irgendwie abbezahlen muss oder Kinder, die ins Spiel kommen. Ich kann mir vorstellen, dass sich da die Meinung vielleicht dann auch noch mal ein bisschen verändern wird. Aber tatsächlich denke ich mir, wenn es nicht klappt, ich habe so eine Gewissheit in mir, irgendwas wird es immer geben, wo ich zumindest irgendwie meinen Mindestumsatz irgendwie kriegen kann, dass ich meine Miete bezahlen kann und mir Essen kaufen kann. Und wenn ich dann mal ein paar Wochen mit irgendwas überbrücken muss, was mir eigentlich nicht so Spaß macht, dann ist es halt so. Also ich finde, ja, diese Fallhöhe ist da nicht so groß und da bin ich einfach so ein Mensch, der sagt, komm, ich versuche das mal. Und ich kann ja nicht, ein paar Leute haben auch zu mir gesagt, als ich diesen unbefristeten Vertrag hatte bei meinem vorherigen Arbeitgeber, wie kannst du sowas jetzt wegwerfen? In dieser Situation, wo eigentlich kaum noch Medien solche Verträge rausgeben, wieso machst du das? Und kann ja aber auch, also für mich ist das einfach, ich bin so eine Person, kann ja nicht ewig, nur deshalb, weil es irgendwie sicher ist, da jetzt ewig bleiben und nie versuchen, mich weiterzuentwickeln.
Ich glaube, das Thema, wie viel Sicherheit jemand braucht, ist sicherlich auch eine Typfrage. Und gleichzeitig, wenn ich dir so zuhöre, ging es auch, du hast es ja immer wieder gemacht. Du hast einfach immer wieder es gemacht, probiert und hast festgestellt, es passiert dir nichts, ne?
Ja.
Also so dieser Schritt raus aus der Komfortzone gestreckt, auch geht. Nächstes irgendwie. So ein bisschen und dann gewachsen mit den Aufgaben. Ist es sowas?
Ja, absolut. Und es haben auch Sachen mal nicht funktioniert und nicht geklappt. Und dann ist es aber auch in Ordnung. Dann natürlich habe ich auch immer wieder so Phasen, wo ich sage, Mensch, da hat jetzt mal der Artikel nicht geklappt oder da ist die Rückmeldung nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ganz klar. Und dann habe ich auch Phasen, an denen ich an mir selbst zweifle und sage, ist das alles richtig? Und manchmal gibt es auch Tage, wo ich sage, Mensch, ich möchte einfach nur einen Job haben, wo ich was abarbeiten kann und gut ist und wo ich nicht immer diese Ängste habe, was kommt da jetzt für eine Rückmeldung und mich damit befassen muss. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Das geht auch jedem irgendwie hin und wieder so in seinem Job. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich vielleicht auch mit Personen umgibt, mit denen man da ganz offen drüber sprechen kann, die einem dann auch wieder Mut zusprechen. Tatsächlich sind ja auch so Übungen, mal selber aufschreiben, was kann ich eigentlich, was habe ich schon erreicht. Das ist ja auch so, was ich in dieser Serie für die Selbstständigkeit, was viele Experten, Expertinnen immer wieder geraten haben, mach dir mal klar, was du eigentlich schon alles geschafft hast. Und das pusht dann natürlich auch wieder.
Ja. Das ist übrigens eine schöne Serie gewesen. Ich habe mir das auch einige andere der Artikel durchgelesen. Wenn du magst, können wir das auch gerne, die wichtigsten Links, dass du mir es nachher noch zuschickst. Dann hängen wir auch das in die Shownotes, dass Menschen auch sehen können, wie Christine so schreibt. Ja, wie gesagt, ich mag den Schreibstil ganz arg. Doch, das ist wirklich schön geschrieben. Wenn du die letzten Monate, ne, Selbstständigkeit, und ich finde es sehr schön, wie du beschreibst, ja, es ist auch normal, dass du mal zweifelst. Also ja, es gibt auch die Tage, wo man keinen Bock hat oder wo es halt nicht läuft oder wo man sich mal so 0815 wünschen würde. Ich glaube, da muss jetzt jeder mal gut zuhören, der denkt, Selbstständigkeit ist einfach die schönere Variante zu arbeiten. Und das ist definitiv nicht so. Ja. Da kann ich auch ein Lied von singen. Wie hast du für dich gesorgt? Wo hast du dir was Gutes getan? Wie bist du damit umgegangen? War ja doch ein bisschen Belastung mehr in vielerlei Hinsicht.
Ja, also ich fange mal an mit den harten Sachen. Wie habe ich auch finanziell vielleicht für mich gesorgt, weil das ja auch
unwichtig
interessiert. Ja, tatsächlich habe ich, und das war auch immer was mir viele Leute mit auf den Weg gegeben haben, wenn du es kannst, versuch tatsächlich so einen finanziellen Puffer zu haben. Man sagt ja immer, was weiß ich, 3 Monatsgehälter auf dem Konto zu behalten und dass man sich nicht, ich habe nun auch noch das Glück, einen Partner zu haben, auf den ich mich im Notfall verlassen kann, aber damit kann man ja nicht planen und dass man tatsächlich so einen Puffer anlegt, das würde ich auch jedem mitgeben, auch jetzt schon nach den 1,5 Jahren, das ist wichtig, damit man nicht gerade in solchen Situationen wie jetzt totale Schweißausbrüche kriegt nach 2 Wochen und sagt, ich habe solche Existenzängste, weil die ja auch sehr lähmen können, glaube ich. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und habe auch versucht, da meine Versicherungen laufen zu lassen. Und was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist tatsächlich durch so Zuschüsse, die es gibt für Freiberufler, Selbstständige, die auch in Anspruch zu nehmen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so sehr, also manche Leute schämen sich dafür, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen oder das zu beantragen, sei es ein Gründungszuschuss oder Corona-Hilfe. Ich glaube, dass das ist falsch da an der Stelle irgendwie nicht damit darauf einzugehen oder das wahrzunehmen. Ich finde, das ist auch eine Art von Selbstfürsorge, sich mit sowas auseinanderzusetzen und das auch ruhig in Anspruch zu nehmen. Das würde ich raten. Und tatsächlich, die letzten Wochen waren nicht einfach. Ich habe dann manchmal versucht, einfach das zu akzeptieren, das ist jetzt so, ich kann nicht viel machen. Für mich war es unheimlich schwierig, dass ich nach wie vor Themenideen hatte, aber die tatsächlich nicht an den Mann bringen konnte oder ans Medium bringen konnte. Sowas vorher, wo ich eigentlich weiß, mittlerweile würde ich behaupten, so ein bisschen nach ein paar Jahren hat man ja ein Gespür für Themen entwickelt, was könnte funktionieren und was nicht. Und du hast deine Ideen, aber es fehlt momentan, du kriegst immer wieder die Rückmeldung, nein, wir können im Moment nichts drucken. Das war für mich sehr, sehr hart am Anfang, damit umzugehen. Und da hatte ich auch tatsächlich auch mal Wochen dabei, wo ich gesagt habe, ja, wie soll ich da jetzt weitermachen? Also das ist ja nun mein, es fehlt ja nicht an der Idee an sich und ist auch ein bisschen zäh, dann irgendwann die 20. Redaktion dann noch anzuschreiben und habe dann wirklich die Zeit für mich genutzt und habe gesagt, ich akzeptiere das jetzt, ich tue mir was Gutes, ich mache lange Spaziergänge, ich lese viel und dann habe ich, gibt es, kommt man irgendwann wieder automatisch, glaube ich, an den Punkt, wo man sagt, wenn man wirklich Lust hat auf das Thema und auf seine Arbeit, dass man da wieder von vorne anfängt. Mir hat auch tatsächlich der Austausch mit Gleichgesinnten viel geholfen. Also ich bin zum Beispiel Mitglied im Deutschen Journalistenverband und habe mich da mit anderen ausgetauscht. Und man soll sich ja nicht immer mit anderen vergleichen. Das ist, tut ja auch nicht gut. Aber tatsächlich war es für mich unheimlich gut zu hören, es geht uns gerade genauso. Ja. Und es liegt nicht an mir und an meiner Arbeit, weil man natürlich stellt man sich automatisch in Frage in so einer Situation und sagt, was ist denn jetzt los? Warum funktioniert das alles nicht mehr? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und das fand ich sehr, sehr gut. Es ist aber auch, ich habe gemerkt, es ist ein schmaler Grat. In der Phase war ich dann auch irgendwann mal so im April, Mai, dass man sagt, gut, jetzt geht's allen schlecht und alle übrigen Stellen sagen auch, es ist nun mal gerade schlecht, dass man sich davon nicht so total blockieren und lässt und gehen lässt und sagt, nee, ich kann jetzt gerade nichts machen, weil es ist ja gerade alles schlecht und es gibt ja keine Arbeit. Das ist auch natürlich der falsche Weg und das hab ich gemerkt. Also das fand ich total interessant, so an mir selbst zu beobachten, dass man sich da wirklich immer wieder pushen muss und habe mich dann tatsächlich auch, du hast mir ja netterweise auch einen Kontakt vermittelt, können wir mal an der Stelle sagen, auch mit Leuten ein bisschen mehr vernetzt und mal gesprochen, welche Wege kann ich eigentlich noch gehen? Ich habe zum Beispiel, ich kann natürlich, muss man da sehen, dass man das immer klar voneinander trennt, aber habe die Möglichkeit auch im Pressebereich zu arbeiten und einfach neue Wege zu gehen und zu gucken, wo kann ich mich noch einbringen. Genau.
Sehr spannend. Also ich meine, was ich ja schon höre, ist so dieses auf der einen Seite akzeptieren. Ich glaube, es gibt manchmal nichts Schwierigeres. Und gleichzeitig ist es so wichtig, die Dinge akzeptieren, die man nicht ändern kann. Da gibt es ja dieses Ding, dass der, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte vielleicht kennst, ein Mann, der vor einer Mauer steht und so gegen die Mauer drückt und sagt, die Mauer drückt mich so sehr. Also ja, geh einen Schritt zurück, lass los, da drückt nichts, du drückst. Ne? Also ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Heil drin, definitiv. Und dann aber auch die eigene Realität immer wieder zu hinterfragen. Zu schauen, was ist es denn? Und da höre ich bei dir ganz viel Realismus und ganz viel Bodenständigkeit auch und immer wieder so so einen pragmatischen Zweckoptimismus auch, ne? Also was können wir jetzt machen? Das kann ich nicht, aber hier geht was.
Ja, das stimmt.
Und du kannst noch lachen, du lachst noch ganz viel, das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Humor ist sowieso total wichtig in solchen Situationen, finde ich.
Ja. Das stimmt. Und ich habe gemerkt, also was mir auch, was ich gar nicht gut fand und wo ich jetzt hoffe, dass das wieder was wird und wo mir auch der Austausch mit anderen so hilft. Ich bin halt gar kein Mensch, das habe ich auch in der Serie beschrieben für Bento. Ich kann nicht so gut im Homeoffice arbeiten. Das merke ich einfach gerade jetzt wieder. Ich brauche auch mal Leute um mich herum, die auch arbeiten, mit denen ich mal einen Kaffee zwischendurch trinken kann, mit denen ich mich austauschen kann. Und da finde ich es auch wichtig, dass man... Also für Leute, die das ja eben nicht so gut können, dass man sich da nicht so einigelt irgendwann, sondern da auch versucht, trotz Corona irgendwelche Möglichkeiten zu finden, mit Abstand vielleicht mal, aber immer wieder auf sich zu hören, wie kann ich eigentlich gut arbeiten? Und das war für mich auch ein wichtiger Punkt.
Das finde ich sehr wertvoll, ne? Also zu schauen, was brauche ich denn? Also ich habe die letzten, oder die, ne, wenn die Folge rauskommt, ist schon Juli, da ist schon wieder was passiert, aber es gibt zwei Folgen zum Thema Selbstfürsorge und da habe ich ganz viel darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, so die eigenen Bedürfnisse auch wahrzunehmen, darauf dann einzugehen und dann halt zu gucken, was gibt es einen Weg, dass ich dem so gerecht werde irgendwie, ne? Es gibt immer einen Weg, also... Freut mich sehr, dass das bei dir auch so existent ist. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum ich dich gerne im Interview haben wollte. Ne? Wir haben vorher noch gesprochen gehabt und du hast so gesagt, oh, was habe ich denn da Interessantes zu erzählen? Wer will denn das überhaupt wissen? Nee, und ich finde genau diese Haltung, die du für mich so aus jeder Pore ausstrahlst, das ist für mich so ein typisches Beispiel für das, was ich versuche, unter diesem Hashtag Neue Stärke so ein bisschen noch weiter zu verbreiten und nach vorne zu bringen. Mensch, aktuelle Projekte. Was tust du gerade? Wo können wir dich finden? Wo kann man sich vielleicht auch mit dir vernetzen?
Ja, also aktuelle Projekte sind tatsächlich, ich versuche natürlich nach wie vor Artikel zu schreiben über verschiedenste Themen und die zu verkaufen. Aber was ich eben auch schon erwähnt habe, dass ich tatsächlich gerade so ein bisschen neue Bereiche für mich auch entdecke. Ich habe im vergangenen Jahr auch hin und wieder mal so Pressearbeit gemacht. Das ist hatte ich eben schon angedeutet, ein schmaler Grat beim Journalismus, dass man das nicht mit PR vermischt und da ganz klar trennt, für die und die Firma mache ich jetzt vielleicht Pressearbeit. Mir ist es auch sehr wichtig, dass ich irgendwie nur mit Firmen da zusammenarbeite oder mit ja, mit Einzelunternehmern, mit denen ich mich auch identifizieren kann, mit deren Projekten und dass ich das dann ganz klar voneinander trenne. Und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, das aufzubauen und da erste Kontakte, genau, und versuche auch tatsächlich, weil jetzt im Moment die Zeiten so unsicher sind, mir so ein paar Tage im Monat zu nehmen, wo ich habe ja auch die Möglichkeit als Journalistin mal so einzelne Dienste zu machen in Redaktion, dass man einfach so ein paar kontinuierliche Tage hat im Monat, wo man sagt, die sind jetzt verlässlich. Das finde ich gerade in dieser Zeit sehr wichtig. Das hatte ich vorher nicht so, und weil das immer irgendwie lief und das alles geklappt hat. Aber da habe ich jetzt für mich gesagt, es war so eine Lehre aus den letzten Wochen, nee, ich brauche ein paar feste Tage im Monat, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Ja, wo bin ich zu finden? Also über meine Homepage und tatsächlich auch ja auf diversen Social-Media-Kanälen. Also bei Instagram versuche ich tatsächlich so ein bisschen immer mal die Leute mitzunehmen. Wie ist so der aktuelle Stand oder was habe ich gerade für ein aktuelles Projekt oder was für ein Artikel könnte spannend sein, und versuche da ein bisschen drüber zu informieren. Und ja, so bei LinkedIn, Xing, bei den einschlägigen Jobportalen bin ich auch zu finden. Genau.
Und da findet man dich auch immer über deinen Namen, ne?
Da findet man mich immer über meinen Namen, genau.
Keine Häschen66-Bezeichnung.
Nein, darauf habe ich verzichtet, ja.
Schön. Ja, wenn du jetzt so dich nochmal so erinnerst, über was wir alles gesprochen haben, ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, so wenn du jetzt aus dem Ganzen, was wir besprochen haben, so ein oder zwei Sachen rausziehen würdest, was vielleicht andere Menschen von dir lernen können? Was wäre das?
Ja, ich glaube, du hast es ja eben selber gesagt, so mit dem Pragmatismus ausprobieren. Einfach nicht denken, man schafft das nicht oder man ist nicht gut genug, sondern einfach ausprobieren. Ich glaube, dafür stehe ich sehr, und auch zu seinen Stärken stehen und auch einfordern. Das habe ich ganz, ganz oft auch so, wenn es ums Honorar geht oder so. Ich meine, in der Branche bei uns ist nicht so viel zu holen, aber sich tatsächlich nicht komplett unter Wert zu kaufen und dafür sich einzustehen und manchmal dauert es ein bisschen, aber man findet dann doch meistens irgendwann den Auftraggeber, bei dem man sich wohlfühlt und bei dem es passt. Ja, und tatsächlich in der jetzigen Zeit, wie wir es eben schon hatten, akzeptieren und gucken, was kann ich in der Zeit dann, wenn ich irgendwann aus dieser Schockstarre erwacht bin, was kann ich dann Gutes für mich tun? Kann das eine Weiterbildung sein oder ja, wenn es irgendein Sport ist, der einem wieder Kraft gibt, aber genau, ja, das würde ich sagen.
Das ist doch schön. Einfach mal machen.
Einfach mal machen, genau.
Einfach mal machen, wird schon schief gehen.
Richtig. Ja.
Christin, ich danke dir für ein tolles Interview. War auch spannend, ne? So, ich interviewe jemanden, der es wirklich gelernt hat, und ich habe keine Ahnung davon, aber einfach mal machen.
Ja, wiederum die andere Seite ist auch ganz komisch, jetzt einzunehmen und dann diejenige sein zu müssen, die da die Fragen beantwortet.
Aber siehst du mal, einfach mal machen.
Ja, genau.
Einfach mal machen. Ich danke dir sehr, und ja, alle Infos zu Christin findet ihr dann in den Shownotes, und ja, könnt euch dann auch mit ihr vernetzen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen, Aufträge, Vorstellungen, weitere Fragen. Ich glaube, die Christin freut sich sehr drüber. Ne? Ich danke dir.
Danke.
Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Christin Herrmann gefallen hat. Ich werde gerne noch weitere Menschen für dich suchen und finden, die auch ihren Weg ja in ein selbstbestimmtes, starkes Leben suchen und gehen. Und wenn du mehr über Christin noch erfahren möchtest, dann nutz einfach die ganzen Informationen, die du in den Shownotes finden kannst, zu ihrer Webseite, ihren Accounts in Social Media. Lies bitte gerne mal diesen tollen, tollen, tollen Artikel. Der Artikel heißt "Sie nannten mich Schwester". Den Link habe ich dir auch eingebunden. Das ist der Artikel, für den sie auch den Preis bekommen hat, über die Zeit, die sie auf dem Flüchtlingsschiff mit dabei war. Ja, und wenn du auch noch mehr solcher wunderbarer Interviews mitbekommen möchtest, dann möchte ich dich einladen, abonnier doch diesen Podcast, lass uns eine Bewertung da. Christin und ich, wir freuen uns auch sehr drüber, vielleicht mal Feedback zu bekommen, wie du dieses Interview gefallen hast. Ja, vernetz dich mit uns, wir freuen uns. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit voller innerer Stärke, und ja, probier dich einfach mal aus. Mach einfach mal. Einmal bis zur Decke strecken. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald.